Genau, du liest uns jetzt gleich etwas aus deinem diesjährigen Thriller Zernetzt. Ich habe ihn ja schon zu ungefähr 3/4, 4/5 habe ich ihn durch. Okay. Ich habe das Ende noch nicht ganz erreicht, aber ich glaube, so weit liest du heute auch nicht, oder?
Nee, das Ende wird nicht verraten heute.
Ja, okay, gut. Ganz kurz Ankündigung für die Menschen hier im Raum. Es wird nachher, wenn euch die Lesung gut gefallen hat, auch ein paar Exemplare hier geben. Der Anselm wird sie auch gerne noch signieren, ist das Wort.
Ich habe ganz zufällig ein paar Bücher mit dabei.
Die waren gerade zufällig im Koffer.
Genau.
Genau, signieren war das Wort. Ich bin jetzt gerade nach dem Pendel noch ein bisschen schwer, aber du wirst das uns wahrscheinlich gleich mit einer spannenden Lesung noch wieder versüßen, den Abend.
Ja, du hast ja schon gesagt davor, das Thema ist etwas schwerer und meintest, ich soll dann was Lustiges machen. Also so wahnsinnig lustig wird es auch nicht. Es wird eher ein bisschen unheimlich. Es wird um ein großes Datenunternehmen geben, kein existierendes, keine große US- oder chinesische Plattform, sondern ein europäisches Unternehmen, ein deutsches Start-up, das es nochmal geschafft hat, zum großen Tech-Giganten aufzusteigen. Und da passieren dann aber ganz merkwürdige Dinge.
Du hast gesagt, ich darf verraten, was du im Dayjob machst.
Darfst du.
Darf ich. Also du bist jetzt nicht nur nachts als Thriller-Autor tätig, sondern tagsüber als Jurist bei der Europäischen Kommission in Brüssel.
Genau.
Wie man darauf kommt, Krimis zu schreiben in der Situation, können wir uns vermutlich alle denken. Oder hast du noch Krimis?
Ja, so kurz zu mir. Ich bin seit über 10 Jahren schon in Brüssel, habe da viele Jahre als Jurist, als Kartellrechtler in der Kanzlei im Tech-Sektor die großen Datenkraken dieser Welt beraten, bis ich dann den Ruf zur guten Seite der Macht gehört habe, habe dann die Seiten gewechselt und bin jetzt bei der EU-Kommission und bin dort in der Unit für den Digital Single Market und da koordinieren wir ganz viele verschiedene Themen, zum Beispiel Plattformregulierung, aber auch Cybersecurity, KI, Blockchain und beziehungsweise dazwischen drin habe ich einen Thriller geschrieben, Zernetzt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht dieses deutsche Unternehmen namens Spannwerk. Die haben es geschafft, mit einer Kombination aus sozialem Netzwerk und künstlicher Intelligenz, also das haben die verbunden. Es gibt dann persönliche Assistenzprogramme, die nennen sich in meiner Geschichte die Sekretäre, die einem die komplette Pflege der sozialen und beruflichen Kontakte im sozialen Netzwerk abnehmen. Also ich muss nicht mehr selber posten oder Fotos von mir machen, das macht alles das Assistenzprogramm für mich. Der Protagonist unserer Geschichte, das ist der Philipp, das ist ein junger Unternehmensberater aus Berlin, gut vernetzt in Berlin der nahen Zukunft, das so zu etwas wie der digitalen Hauptstadt Europas aufgestiegen ist. Da fällt ihm dann irgendwann die Decke auf den Kopf und nachdem er da Jahre dieses Spannwerk-Unternehmen beraten hat, beschließt er nochmal ein Studium zu machen und geht dazu an die Universität nach Oxford. Dort lernt er die andere Protagonistin kennen, die Monia. Das ist eine Juristin, die dann aber auch ihren Bereich verlassen hat und in Oxford nochmal Computer Science studiert. Und diese Monia, auf die hat der Philipp so ein Auge geworfen, aber die ist mehr als bloßes Love Interest in der Geschichte, sondern die entwickelt sich eigentlich, du weißt es ja schon, dann zur eigentlichen Heldin der Geschichte, aber mehr will ich jetzt noch nicht verraten.
Nee, davon hören wir aber jetzt gleich ein bisschen was, oder?
Davon gibt es jetzt einen kleinen Einblick.
Alles klar, dann ganz viel Spaß bei der Lesung.
Vielen Dank. Ist auch schön, dass man als Gastgeschenk gleich hier so eine Flasche Wodka bekommt vom Chaos Computer Club. Zernetzt. Prolog. Philipp trat vor das Panoramafenster in Bens Büro und sah hinab. In der Tiefe hockte der Büroturm der Deutschen Bahn neben den anderen Altbauten am Potsdamer Platz. Wie klein sie sich machten. Als schämten sie sich dafür, dass sie mit den Neubauten nicht länger mithalten konnten. Mit den architektonischen Wundern des neuen Berlins, der Hauptstadt des neuen digitalen Reiches. Es war zu schnell gegangen, dachte Philipp. Das alles hier, um ihn, unter ihm, der Aufstieg. Keine 2 Jahre war es her, dass er selbst noch in einem der Zwergentürme gehaust hatte, bevor er mit der Unternehmensberatung GQU Gottlieb Quadmann Unger in die 47. Etage des 304 Meter hohen Gebäudes gezogen war. War das Größenwahn? Oder nur konsequent, wie Ben und Justus sagten? Schließlich hatten sie mit Spannwerk das richtige Unternehmen beraten, das richtige unter den 1000 Start-up-Sternchen, das eine, das nicht verglüht, sondern erstrahlt war. Und GQU mit ihm. Philipp trat näher ans Glas. Sein Spiegelbild legte sich über die neuen Türme, teils noch von dem Geflecht der Baugerüste überzogen, die in den Himmel stiegen, immer höher, als wäre das nicht länger Berlin, sondern Metropolis. Wahrgewordene Science Fiction. Über dem Kranausleger eines Nachbarturms spiegelten sich Philipps schwarzen Haare. Etwas zu durchsichtig bemühten sie sich, die wachsenden Geheimratsecken zu verdecken. Dabei war er gerade erst Anfang 30. Nicht, dass er es nicht verdient hätte, seinen persönlichen Aufstieg. Den hatte er sich hart erarbeitet. Vielleicht zu hart? Du und dein beschissenes Vielleicht, sagte Ben. Ben, der perfekte Ben. Den Hipsterbart perfekt getrimmt, den Seitenscheitel perfekt gescheitelt, im perfekten Gleichgewicht mit sich und seiner perfekten Büroeinrichtung. Dann geh doch zu seinen Philosophen. Philipp reagierte nicht sofort. Ihm war, als stände er nicht wirklich hier gegenüber Ben. Als wäre das nur eine von Spannwerk Simulation, nichts als eine Erinnerung. Bevor du uns noch ausbrennst, sagte Ben und warf sich in seinen originalen Marcel-Breuer-Sessel, den er für Unsummen irgendwo im Osten ersteigert hatte. Hinter Ben am Horizont strahlte das neue Wahrzeichen Berlins in der Abendsonne. Der gläserne Wolkenkratzer. Spannwerks Konzernzentrale, Kilometer vom Zentrum entfernt und doch alles überragend. Spannwerk. Die Erinnerungslinien in Philipps Kopf zogen sich zusammen wie eine Schlinge. Ob das etwas geändert hätte? Wenn er damals gewusst hätte, was sich im Spannwerk anbahnte? Ich mach die Gropius-Präsentation im Auto fertig, sagte Ben. Mit einer perfekten Wippbewegung schwang er sich auf die Beine und lief zielstrebig zur Tür. Vielleicht war das der Grund, warum Philipp Ben damals erwürgen wollte. Nicht, weil er perfekt war, sondern weil er stets wusste, was er wollte. Genau wusste, wer er war. Anders als Philipp. Schick du das Dokument an den Zwerg, sagte Ben, schon auf der Schwelle. Nolan wartet darauf. Philipp nickte nur. Vielleicht hätte er Ben noch etwas hinterhergerufen, wenn er gewusst hätte, dass er ihn nie wiedersehen würde. Aber das hatte er damals nicht gewusst. Natürlich nicht. Aber warum führte ihn sein elektronischer Sekretär überhaupt in diese Erinnerung zurück? Weil er damals den Tod seiner Kontakte noch hätte verhindern können? Weil er an jenem Abend die Entscheidung gefällt hatte, Berlin zu verlassen, zu den Philosophen zu fliehen, nach Oxford, dorthin, wo sich die Fäden des Netzwerks nur noch dichter um ihn spinnen sollten? Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung zu Kapitel 3. Die Sonne versteckte sich bereits hinter einem Hügel, sodass sie den runden Straßenlaternen nicht länger die Show stehlen konnte. Kugeln und Lichtfäden tänzelten auf der Panoramaglasscheibe des Wagens, wobei sich die Rundung der großen Lichtbögen in den kleineren Spiegelungen wiederholten. Fraktale, dachte Philipp. Wie die auf Monias Körper. Monia, die junge Frau, die er heute Morgen in Oxford kennengelernt hatte. Nein, das konnte kein Zufall sein. Das musste einen tieferen Sinn haben, dass er sich so entschieden hatte, dass er jetzt hier saß, hinten in der Passagierkabine, auf dem Weg zu ihr. Diesmal würde er seine Chancen nutzen. Er sah nach vorne. Die A40 Richtung London, englische Autobahn, soweit das Auge reichte. Nur das Lenkrad belebte das triste Panorama, wenn es sich wie von Geisterhand nach links oder nach rechts drehte. Das Spannwerk nach Oxford kam, wie Justus, sein Chef bei GQU, geschrieben hatte, war technisch nicht ganz korrekt. mangels eines Restaurants in der Stadt, das den Erwartungen des großen Oliver Faust, des sagenumwobenen Gründers von Spannwerk, entsprach, empfing Spannwerk im Manoir aux Quatre Saisons, einem Etablissement mit 2 Michelin-Sternen, 10 Kilometer außerhalb Oxfords. »Wie lange noch?«, fragte Philipp. 13 Minuten«, antwortete Bruno, sein elektronischer Sekretär. Aus den Boxen des Wagens hörte sich Brunos Stimme klarer an, besser als das Geknarze aus der Uhr, aus der sein elektronischer Sekretär sonst zu ihm tönte. »Kannst du nicht schneller fahren?«, fragte Philipp. »Da überschätzt du meine technischen Möglichkeiten«, antwortete Bruno. »Die Sekretäre überschätzen? Das war ein guter Scherz. Sie waren es doch, die Spannwerks raketenhaften Aufstieg vom Start-up zum internationalen Tech-Konzern ermöglicht hatten, indem sie jedem Nutzer das Gefühl gaben, endlich eine Vertrauensperson zu haben, die sie durch den Datenflut navigiert. Das Gefühl, dass es nicht ein vorgefertigter Standardalgorithmus war, der aus den unbegrenzten Möglichkeiten im Netz vorauswählt, sondern letztlich man selbst. »Ich fahre so schnell, wie ich darf«, sagte Bruno. Er klang tiefenentspannt, geradezu glücklich. Vielleicht lag es daran, dass er mal wieder selbst fahren durfte. Bruno hatte ein TX4 gerufen, eines der englischen Taxis mit gegenüberliegenden Sitzbänken, schwarz und klassisch, aber vollautomatisiert und vernetzt. Und so saß Bruno selbst am Steuer. Philipp war es nur recht. Er lehnte sich zurück und ging durch seine NNs, seine Netzwerknachrichten. »Immer noch nichts von Ben«, schrieb sein Chef Justus. »Danke, dass du aushilfst. Richte Nolan meinen Glückwunsch aus. Er ist jetzt Hochleiter Abteilung externes Wachstum.« Also sowas wie Senior Vice President M&A, dachte Philipp. Spannwerk mit seinen Technogermanismen, die man immer erstmal wieder in vernünftiges Beraterenglisch zurückübersetzen musste. Na gut, die Amis standen drauf. »Möchtest du mehr Infos zur Abteilung externes Wachstum?«, fragte Bruno. »Nein, danke.« Besser, er warf nochmal einen Blick auf die Einladungs-NN. Die war über einen besonderen Kanal gekommen. Spann at Work, eine Business-Version des Netzwerks, die von den Werkern, wie sich die Spannwerker unter sich nannten, auch zur unternehmensinternen Kommunikation verwendet wurde. Auf Projekt Gropius hatte Philipp Zugang zu solchen Kanälen gehabt. Geschlossene Netzwerkgruppen mit erhöhter Security. Aber diese Gruppe war nochmal anders. Auch hier gab es die üblichen Funktionen, Sozialkalender, schwarzes Brett, Bilderbuch, aber darunter auch 2 Tools, die Philipp nicht kannte. Echtzeitraum und Überhaltung. Er klickte auf die Icons mehrmals, doch irgendwas funktionierte nicht. Contacts benötigt, lautete die Fehlermeldung. Vielleicht lag es daran, dass er in der Gruppe nur Gastrechte besaß? Nach dem 3. Versuch gab er auf und schaute wieder aus dem Fenster. Sie hatten die Autobahn verlassen. Eine Reihe Backsteine zog vorbei. Ein Pub, 2 Wohnhäuser, wieder ein Pub. Diese englischen Vororte sahen alle gleich aus. »Wheatley«, sagte Bruno, »wir sind gleich da.« Endlich bog Bruno ab, kurfte über eine Landstraße und hielt vor einem hohen Backsteingebäude. Rotbraunes Dach mit überdimensionierten Schornsteinen, darunter hohe Sprossenfenster, die Mauern teils von Efeu überwuchert. Davor im englischen Rasen waren Lampen vergraben, die ein Netz aus leuchtenden Punkten auf die Fassade warfen. Von außen glich das Manoir einem Oxford College. »Du musst Philipp sein!« Die blonde Frau vor der Eingangstür verdrehte die Augen. »Ich bin Johanna. Komm, die anderen sind schon beim Apero.« Philipp folgte Johanna durch mehrere Flure, über roten Teppich, vorbei an Holztäfelungen behangen mit Porträts wichtig blickender Männer. Auch das Innere des Gebäudes erinnerte ihn an sein College. Merkwürdig. Für ein Spannwerk-Event hatte Philipp eine modernere Location erwartet. Sie gelangten in einen Raum mit breiten Fenstern zum Garten hin, dem berühmten Kräutergarten des Sternekochs. Ausgedünnte Gästegrüppchen hingen um silberne Stehtische, von denen 2 Kellner leere Aperol-Gläser abräumten. »Olivers Rede fängt gleich an«, sagte Johanna, deutete auf eine offene Tür am anderen Ende des Raumes und verschwand. Die Gesichter an den Tischen waren fremd. Monja war nicht dabei. Auch Nolan, seinen Kontakt für den heutigen Abend, konnte er nirgends entdecken. Vielleicht waren sie schon im Speisesaal? Als er den Saal betrat, saßen dort rund 50 Hipster, Spannwerker und solche, die es werden wollten, an 2 langen Tischreihen. Ganz vorne, Am anderen Ende des Raumes thronte er. Oliver Faust. Keine Videoprojektion, nein, der echte Faust, physisch präsent. Mit seiner Riesenstatur, der blonden Mähne und der stahlblauen Brille war der CEO von Spannwerk leicht zu erkennen. Und nur drei Plätze weiter saß sie, Monja. Automatisch drehte Philipp ab. Keinesfalls durfte sie denken, dass er wegen ihr gekommen war. Nein, das musste er strategisch angehen. Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie sie in seine Richtung blickte. Und in der Mitte des Saals saß Nolan und winkte Philipp zu sich, ganz wie in vergangenen Projekttagen. »Phil, schön, dass du es auch noch geschafft hast«, sagte Nolan. »War das ein Vorwurf?« Philipp setzte sich. Nolans Deutsch schien noch besser geworden zu sein, seitdem sie sich zuletzt gesehen hatten auf dem Closing-Dinner, der Feier zum erfolgreichen Abschluss vom Projekt Gropius. Sein New Yorker Akzent war kaum mehr zu hören. Doch äußerlich hatte sich Nolan nicht verändert. Ein maßgeschneiderter Anzug, der auch einen Bankvorstand kleiden konnte, darüber seine straffen Gesichtszüge, fast noch jugendlich, und das, obwohl er 10 Jahre älter war als Philipp.
»Justus hat mich informiert, dass du heute Abend Ben vertrittst.«
»Ja, seit ein paar Stunden ist er wie vom Erdboden verschluckt«, sagte Philipp. Aber sicher würde Ben bald wieder auftauchen, mit einer perfekten Erklärung, so wie alles an Ben perfekt war. So perfekt, dass sich Philipp nicht einmal wundern durfte, dass GQU Ben zum Hauptkontakt für alle Folgeprojekte mit Spannwerk befördert hatte, statt seiner selbst.
»Wahrscheinlich liegt er in irgendeinem Hotelbett mit einer Flasche Whisky und einer Blondine.«
Nolan Scherze kannte Philipp zur Genüge, aber auch seine harte Seite. Wie er in den nächtlichen Gropius-Verhandlungen tausende NNs, unzählige Netzwerknachrichten auf Philipp und die anderen GQU-Berater abgefeuert hatte, mit Anfragen und Befehlen, überspann at work, ununterbrochen, als ob Nolan selbst keinen Schlaf brauchte. Ben hatte damit besser umgehen können. Vielleicht verdankte Ben ja seine Beförderung Nolan. Der hatte nie etwas gesagt, aber Philipp spürte, dass Nolan Ben bevorzugte. Die beiden waren sich irgendwie ähnlich. Zielstrebig, verbindlich, ganz der Arbeit verschrieben. Diese perfekte Deutschigkeit. Nur dass es bei Nolan, einem Amerikaner, der erst seit 2 Jahren in Berlin lebte, noch unheimlicher wirkte. Philipps Uhr blinkte. Bruno. In der Eile hatte er den Ohrstöpsel im Auto vergessen. So musste er vom Ziffernblatt ablesen. Eine NN von Monja. Hallo, was machst du denn hier? Auf der Fair heute Morgen hast du noch ganz den Unvernetzten gespielt. Perfekt, dachte Philipp und sah von seiner Uhr auf. In der Raummitte, zwischen den Seitenscheiteln der Werkern, traf ihn der Blick Monjas. Und darunter entsprang diese Grübchen. Sie lächelte. Und was für ein Lächeln das war. Ein Lächeln, nicht übertrieben, aber doch voller Versprechung, dass sein Jahr in Oxford ein Erfolg werden könnte, dass ihm Bruno den richtigen Kontakt ausgesucht hatte. Jetzt musste er nur noch eine passende Antwort finden. Nichts zu Offensichtliches, am besten etwas Geheimnisvolles. »Das ist mein Geheimnis«, tippte er auf sein Ziffernblatt. Monja lächelte immer noch in seine Richtung, aber gleichzeitig bekam sie es irgendwie hin, ihm zu antworten. »Leg dir mal Kontakts zu, fällt auf, wie oft du auf deine Uhr schauen musst.« »Kontakts?«, wollte Philipp noch fragen. Da trat ein Kellner an ihn heran.
»Du bist der, der noch nicht im Netz bestellt hat?«
Selbst die unfreundlichen Kellner schienen Spannwerk aus Berlin eingeflogen zu haben.
»Ja, genau. Ich hätte gerne ein Steak und dazu einen Rotwein, vielleicht ein Bordeaux, der gut zum Chateaubriand passt.«
Die Mundwinkel des Kellners glitt nach unten. Philipp wusste nicht, was los war. Der Augenblick dehnte sich und dann grollte ein Lachen heran, tief, aus der Mitte des Saals. »Was habe ich bloß gesagt?«, hallte es in Philipps Kopf.
»Chateaubriand?«, meinte der Kellner schließlich. »Da muss ich dich enttäuschen. Das Menü heute Abend ist streng vegetarisch.«
Das Lachen wurde noch lauter. Schon füllte es den Raum. Lachte etwa der ganze Saal? Wie kam er da bloß wieder raus? Bruno müsste ihn retten, ihm so fliehen, ihm einen Weg aus der menschlichen Misere weisen. Philipps Blick floh zu seiner Uhr. Doch Bruno schwieg. Kapitel 4. Lachte auch Nolan über ihn? Philipp konnte nicht hinsehen, sondern vergrub seinen Blick im Ziffernblatt, wo er Brunos Hilfe suchte. Doch da war nur die letzte NN von Monja, und die war alles andere als aufbauend. Wieso reagierte er heute Abend auf alles so empfindlich?
War das etwa Angst? Angst, nicht hierher zu gehören? Als es ihm endlich gelang, den Blick zu heben, war Nolan bereits ins Gespräch mit einer Wärterin neben ihm vertieft. Dann wurde der Bordeaux serviert, von einem anderen Kellner als dem von eben, zum Glück. Der Wein war gut und half Philipp das Gefühl, das er nicht Angst nennen wollte, zu betäuben. Plötzlich verstummte alles um ihn herum. Hatte er wieder etwas falsch gemacht? Vorne, ganz vorne, stieg ein blonder Kopf in die Höhe, immer weiter, bis die 2 Meter des Mannes vollständig ausgefahren waren und er wie eine Statue vor der versammelten Gemeinde stand. Seine Göttlichkeit höchstpersönlich, Oliver Faust, der CEO und Gründer von Spannwerk. Moin, moin, sagte Faust und schritt die erste Tischreihe ab. Alle Köpfe folgten, Monja strahlte, als würde vor ihr der Heiland persönlich übers Wasser gehen. Selbst Philipp, der bislang die Spannwerk-Religion abgelehnt, obwohl oder gerade weil er so viele Stunden für Projekt Gropius geschuftet hatte, spürte, wie sich seine Nackenhärchen aufstellten. »Willkommen in der englischen Pampa«, sagte Faust. Alles lachte, auch die englischen Studenten, und das, obwohl Faust seine Rede auf Deutsch hielt. »Deutsch«, dachte Philipp. Wie selbstverständlich das auf einmal war. Noch vor ein paar Jahren hätte ein deutscher CEO so eine Rede auf Englisch gehalten. Zwischen den Studenten saßen auch einige ältere Semester, wohl Werker und Funktionsträger der Universität. Philipp erkannte die ergraute Dame wieder, die gestern Abend beim förmlichen Abendessen in seinem College am High Table gesessen hatte. »Erinnert ihr euch noch?« Faust breitete seine langen Arme aus. »Als alle glaubten, dass Silicon Valley habe das digitale Rennen endgültig gewonnen, als uns alle für verrückt hielten?« Er stimmte. Diesen Erfolg hatte Spannwerk kaum jemand zugetraut. Zu stark schien damals die Marktmacht der US-Plattform. Aber dann gelang Spannwerk der große Wurf. Sie verknüpften das soziale Netzwerk mit den Sekretären, die bald darauf Millionen von Nutzern die Pflege privater und beruflicher Kontakte abnahmen. Kombiniert mit einem gelungenen Design, einfach und deutsch, orientiert an den Idealen der Bauhaus-Kunstschule, und der Rest war Geschichte. Der wahrgewordene Traum europäischer Regulierungspolitik. Die Entstehung eines Big European Players. Spannwerk wuchs und wuchs, kaufte und kaufte, erst andere Berliner Startups und Software-Schmieden, dann Anteile an asiatischen Hardware-Produzenten. Darauf folgte Projekt Gropius, über das sich Spannwerk eine konkurrierende US-Plattform einverleibte, und vor kurzem schluckte Spannwerk noch einen paneuropäischen Telekommunikationsanbieter samt Mobilfunk- und Kabelnetzen. Im Spannwerk liefen nun die Leitungen zusammen. Und erinnert ihr euch noch, wie skeptisch sie waren? Ob unsere Vorstellung der erweiterten Realität funktionieren würde? Während Faust sprach, bewegten sich Nolans Augen hin und her, als ob er mitlesen würde. Und jetzt proste ich euch zu und über Kontext wählen wir unseren Wein im Echtzeitraum aus. Wie Schuppen fiel es Philipp nun von den Augen. Das mussten diese Kontaktlinsen sein. Die Analysten hatten schon eine Weile darüber geschrieben. Ein Quantensprung gegenüber allen existierenden Netzbrillen und Augmented Reality Geräten. Waren diese Linsen etwa schon auf dem Markt? Aber unser Erfindergeist ist noch lange nicht am Ende. Fausts Hände zeigten in den leeren Raum. Darf ich vorstellen, Spannwerks neuestes Meisterstück. Kurze Stille. Dann lachten alle. Nur Philipp wusste nicht wieso. Er sah nichts. Des Kaisers neue Kleider ging es ihm durch den Kopf. Dann blinkte seine Uhr und erlöste ihn. NN von Monia. Im Echtzeitraum ist ein alter Fahrradhelm zu sehen. Danke, tippte er zurück. Damit sich niemand von euch den Kopf stößt, wenn er Kontext unterwegs nutzt. Wie viele Witze, Anspielungen oder gar ganze Gespräche hatte Philipp heute Abend schon verpasst. Diese Linsen hätten ihm die Blamage mit dem Kellner erspart und Monia würde ihn nicht als technisch Zurückgebliebenen bemitleiden. Spaß beiseite, ihr wisst, von welchen Problemen ich spreche. Alle Reihen nickten Faust zu. Da wir Kontext teilweise noch durch Augenbewegungen steuern, verliert man leicht die Umgebung aus dem Blick. Aber wir arbeiten an der Lösung, einer verbesserten Steuerung, eine neue Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Ein Brain-Machine-Interface, davon wusste Philipp, zumindest vom Prinzip. Ähnliche Technologie war in den letzten Jahren in den Alltag eingezogen, etwa in Kliniken, wo sie es Patienten ermöglichte, über ihre Gehirnströme Roboterarme zu steuern, zu kommunizieren oder sonstige Behinderungen auszugleichen. Aber war hier nicht er der Behinderte? Unter all den technologisch augmentierten Werkern? sein Fauxpas mit dem Chateaubriand, wie beschränkt er sich vorkam, dass er in diesem Echtzeitraum nichts sehen konnte. Die Neurowissenschaft hat in den vergangenen Jahren große Sprünge gemacht. Faust nickte zu dem Tischende, an dem die grauhaarige Dame saß. Aber wir müssen weiter in die Grundlagenforschung investieren. Eine Forschung von höchster Bedeutung, nicht nur für uns Werker, sondern für die gesamte Gesellschaft. Faust legte eine Kunstpause ein. Und daher ist das gesamte Werk stolz auf die neue Kooperation mit der Universität Oxford. Wieder klatschte alles, diesmal lautstark die älteren Zuhörer. Und wir freuen uns, die Universität beim Aufbau des Hans-Berger-Centers zu unterstützen. Schon bald das modernste Forschungslabor in Europa und damit in der Welt. Wieder ruderte Faust mit den Armen. Liebe Werker und Werksfreunde, ich will euch nicht länger vom Hauptgang abhalten. Wir haben das Manoir gebeten, eine Spezialität aus meiner Heimatstadt aufzutischen. Lapskaus, natürlich eine vegetarische Interpretation. Diesmal lachten nur die Deutschen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, fragt die Norddeutschen am Tisch oder schaut einfach im Echtzeitraum. Guten Appetit! Alles klatschte frenetisch und Philipp klatschte mit. Um ihn vertreten einige wieder die Augen, wohl um Kommentare zur Rede im Netzwerk zu posten. Auch er brauchte diese Linsen, dringend. Nolan, Glückwunsch zur neuen Position, sagte Philipp und beugte sich über den Tisch, um wieder ins Gespräch zu kommen. Danke. Nolan setzte sein deutsches Lächeln auf. Nur wenige verkörperten Spannwerks- und Unternehmenskultur so klar wie Nolan. Direkt und selbstbewusst im Umgangston, dabei stets stilsicher und hundertprozentig korrekt. Wie ein deutscher Ingenieur, aber eben ein Ami. Das hatte Nolan nach dem Closing vom Projekt Gropio schnell in höhere Leitungsebenen katapultiert. Externes Wachstum. Tatsächlich was Neues. Philipp musste es interessiert wirken. Hattet ihr nicht schon immer enge Verbindungen zur Wissenschaft?
Sure, die Spannungsbögen, aber die Kooperation, die wir jetzt mit Oxford starten, das ist ein paar Nummern größer als der ganze Kleinscheiß.
Typisch Nolan, seine No-Bullshit-Attitüde. Er mochte klare Ansagen, wie auch klare Fragen. Und was genau macht ihr da? Nolans Blick versteinerte. Verdammt, dachte Philipp und verkrampfte. Hätte er das wissen müssen?
Grob gesagt, wir wollen verstehen, wie das menschliche Gehirn Gedanken formt und wie sie auf der menschlichen Hardware gespeichert werden.
Menschliche Hardware?
Das neuronale Netzwerk, die Synapsen in deinem Kopf. Listen, Philipp, ich bin IT-Manager, kein Neurowissenschaftler. Aber darum genau geht es ja, nämlich Neuroscience und Informatik zu verbinden. Und da kommen unsere Brainies ins Spiel.
Nolan deutete zu dem Tisch, an dem die ältere Dame tafelte.
Professor Catherine McGrath, letztes Jahr hat sie Schlagzeilen gemacht, als es ihr gelang, komplexe Gedanken bestimmten Gehirnmustern zuzuordnen.
Nolans Augen zuckten.
Jedenfalls hat sie behauptet, dass sie die Kommunikation zwischen dem neuronalen Netz des Nutzers und seinem Sekretär verbessern könne, wenn sie ausreichend Ressourcen hätte. So entstand die Kooperation.
Der nächste Gang marschierte ein, der groß angekündigte Lapskaus, was die diversen Gemüseschäume, die als bunte Blasen aus dem Süßkartoffelbrei stiegen, noch mit dem traditionellen Seemannsgericht gemein hatten, fragte Philipp niemand. Zwei Gänge und eine Flasche Bordeaux später dämmerte es Philipp, dass er vielleicht zu etwas zu viel getrunken hatte.
Vorm Gebäude warten Netzautos, tönte eine Frauenstimme, Johanna. Denkt an die Umwelt, koordiniert euch im Echtzeitraum und teilt euch ein Auto, wenn ihr ins gleiche College müsst.
Alleine wollte er ohnehin nicht fahren. Wo war Monja? Sie schien in der allgemeinen Aufbruchstimmung untergetaucht zu sein. Auf dem Weg nach draußen, gerade als er über den roten Teppich lief, durchfuhr Philipp einen Impuls von seinem Handgelenk. Seine Uhr vibrierte und blinkte wie verrückt. Bruno, solch ein Geblinke hat er ihm doch verboten. Etwas stimmte nicht.
Philipp lehnte sich an die Holzwand, um den Nachrichtenstrom zu lesen, als sich Nolan neben ihn drängte.
Phil, das tut mir leid.
Was? Ich wollte gerade meine NNs.
Oh, entschuldige, du weißt es noch nicht?
Nolans Stimme klang ungewöhnlich sanft.
Was weiß ich nicht?
Es gab einen Unfall. Ben.
Das Rot des Teppichs strömte zu Philipp herauf, als stünde er in einer riesigen Blutlache.
Was? Was ist passiert?
Komm, ich bring dich nach draußen.
Auf dem Parkplatz herrschte großes Gedränge. Netzautos rollten aus der Dunkelheit zu den Lichtkegeln, in denen die Gäste warteten. Alle waren in bester Bordeaux-Laune. Während sich Philipp von Nolan an den Autos vorbeiziehen ließ, überflog er die Nachrichten auf seiner Uhr. Die meisten waren von GQU, von Justus und den anderen, aber der Inhalt war ein und derselbe. Ein Verkehrsunfall auf dem Weg zum Flughafen. Ben war tot. Nolan führte ihn vom beleuchteten Vorplatz in den angrenzenden Gemüsegarten des Restaurants. Wie schnell Nolan von dem Unfall erfahren hatte. Dabei dürfte er eigentlich keinen Zugang zu den GQU-internen Gruppen haben. Die NNs über Bens Tod mussten ihn über Umwege erreicht haben. Und dennoch hatte Nolan sie früher gelesen als er selbst. Das mussten diese Linsen sein. »Alles okay?«, fragte Nolan. »Danke, alles okay.« Aber war es das wirklich? Ben war tot und Philipps Gedanken drehten sich bereits wieder um Nolans Wissensvorsprung, um diese neue Technologie. War Ben nicht, trotz aller GQU-internen Konkurrenz, war er nicht sein letzter Freund im Büro? Und jetzt war er tot. Aber wo blieb dann der Gefühlsausbruch? Da war nichts, nur eine Kälte, die in ihm aufstieg. Oder war das die Herbstnacht? Er folgte Nolan über den Pfad entlang einer Steinmauer tiefer in den Garten hinein. »Listen, Phil, ist sicher nicht der beste Zeitpunkt, aber ich muss mit dir über das Projekt sprechen.« Nolans Stimme war wieder kalt wie die Nacht. »Wollte das nicht am Tisch sagen, aber jemanden wie dich könnten wir im Projektteam gut gebrauchen.« »Wir? Spannwerk?« Das kam überraschend. Philipp sagte nichts. »Dieses Oxford mit seinen schwarzen Umhängen und verstaubten Akademikern, die sind mir alle suspekt.« Nolans Körper war nur mehr ein breiter Schatten. »Aber dir, Phil, dir vertraue ich.« Das war noch überraschender. Philipp suchte Nolans Augen, doch an der Stelle klafften zwei schwarze Mulden. »Du weißt, dass ich hier bin zum Studieren?«
»Umso besser. Ein Mittler zwischen Spannwerk und der Universität. Die perfekte Schnittstelle.«
Nolan packte ihn am Arm und trat den Rückweg an.
»Kann verstehen, dass das alles viel auf einmal ist, aber wer sollte das hinbekommen, wenn nicht ein GQU-Multitasking-Krieger wie du?«
Zurück auf dem Parkplatz warteten nur noch wenige auf ein Netzauto. Monja war verschwunden.
»Denk über mein Angebot nach«, sagte Nolan.
Dann stieg er in einen Wagen Richtung London. Als schließlich ein menschenleeres Netzauto vor Philipp hielt, war er der Letzte, der nach Oxford musste. Auf der Rückfahrt las er sich nochmals durch die verschiedenen Nachrichten.
»Unser geschätzter Kollege Dr. Benjamin von Nahlheim tödlich verunglückt. Gedanken bei seinen Kontakten. Melden uns, sobald wir...«
Das war die Kondolenz-NN von Justus. Daneben wimmelte es in den Netzwerkgruppen von Reaktionen seiner Kontakte. Wie tragisch das alles sei. Wie unfassbar. Gerade die Art und Weise, wie er gestorben sei. Schwer zu begreifen war das in der Tat. Ein Unfall in einem Netzauto? So etwas gab es doch eigentlich nicht mehr. Und was, wenn sich herausstellen sollte, dass Ben in seinem Hybrid selbst gefahren war? Wenn er gar getrunken hatte? Das würde die öffentliche Diskussion nur weiter anheizen, ob die Sekretäre nicht noch mehr Eingriffsrechte erhalten sollten, ob es überhaupt noch zu verantworten sei, dass Menschen auf der Autobahn noch selbst lenken durften. Leuchtende Kugeln tauchten in die Windschutzscheibe. Die Straßenlaternen Oxfords. Bruno hatte ihn sicher heimgebracht, zum Nordeingang seines Colleges, durch den er seine Studentenunterkunft erreichte. Philipp blickte in den Sternenhimmel. Was für ein Tag das gewesen war. Die Begegnung mit Monja, das Dinner, die Nachricht über Ben. Plötzlich kehrten die Bilder in seinen Kopf zurück. Die Erinnerung an sein erstes Jahr bei GQU, das Büro, das er sich mit Ben geteilt hatte. Bens Stuhl, ergonomisch perfekt. Der würde nun leer bleiben und auch anderswo würde Ben Lücken hinterlassen. Nolans Angebot, Bens Position im Projekt zu übernehmen. Schon morgen sollte er sich melden. Und natürlich war das verlockend, Kontext zu bekommen, in Monjas Nähe zu sein. Aber würde er dadurch nicht den Tod eines Freundes ausnutzen? Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung zu Kapitel 6. Philipp schloss die Tür seines Studentenzimmers und stellte das weiße Päckchen, das er in seinem Postfach gefunden hatte, auf den Tisch. Aus einer der Ecken ragte ein Faden. Einen anderen Anhaltspunkt gab das unscheinbare Objekt nicht her. Aber wenn es das war, wofür Philipp es hielt, könnte es sein Leben verändern. Er zog an dem Faden. Das Päckchen zerfiel in 4 kleine Kuben, an denen jeweils wieder ein Faden hing. Die Würfel waren nummeriert und mit Symbolen versehen. Einem Paragraphenzeichen, einem Gehirn, einem Ohr und einem Auge. Ein Fadenzug und der erste Kubus gab sein Geheimnis preis. Ein weißer Datenstick. Philipp blickte auf seine Uhr. Bruno hatte den Stick längst erkannt und sich mit ihm verbunden. Glückwunsch, Philipp! Du gehörst nun zu den Sehenden. Geht's nicht auch weniger theatralisch? Fragte Philipp. Ich freue mich eben, aus deiner Uhr in ein neues Endgerät aufzusteigen, antwortete Bruno. Contacts, Funktion und Form vereint. Die Werbesprüche kannst du dir sparen. Wie du willst, wir gehen gleich zur Installation über, aber zuerst muss der juristische Teil erledigt werden. Auf dem Ziffernblatt seiner Uhr tickerten links zu rechts Belehrungen und Nutzerbestimmungen, darunter eine Erklärung für Beta-Tester nebst Schweigeverpflichtung. Viel zu viel Text. Juristen verstanden einfach nicht, dass man die Dinge aufs Wesentliche konzentrieren musste. Er schickte die Links auf sein Notizbuch, um einen größeren Schirm zu haben, überflog alles hastig, stimmte dies und jenem zu, nur das Kästchen zum Datenzugriff, enthakte er. Wenn du Kontext nicht erlaubst, auf die Daten deiner Uhr und mein persönliches Wissen über dich zuzugreifen, wird die Steuerung nicht funktionieren, meinte Bruno. Spannwerksdatenhunger war ungeheuer. Aber darüber mit Bruno zu diskutieren, welchen Mehrwert hatte das? Er brauchte die Linsen für Monja. Also setzte er brav sein Häkchen und unterzeichnete mit einem Daumendruck. Schwupps, schon ist die Seele verkauft, ganz ohne Blut. Das habe ich nicht verstanden, antwortete Bruno. Willst du mehr Infos zu den strengen Datenschutzbestimmungen, an die Spannwerk gebunden ist? Schon gut, Bruno. Noch im selben Moment sprang der zweite Würfel auf, der mit dem Gehirnsymbol. Darin lagen 2 runde Pflaster, daumengroß und millimeterdünn. Das Material erinnerte Philipp an die Blasenpflaster, die er sich wegen seiner unbequemen Lederschuhe hatte kaufen müssen. Die Farbe des Gummis glich verblüffend seinem Hautton. Vielleicht hatte Spannwerk sein Netzwerkprofil ausgewertet, um das Produkt anzupassen? Darin sind winzige EEG-Sensoren, sagte Bruno. Elektroenzephalographie für die mentale Steuerung deiner Contacts. Die Pads messen deine Gehirnströme, die ich mit der großen Masse anderer Gehirnstromkarten vergleichen und daraus dann ableiten kann, welchen Steuerungsbefehl du mir erteilen willst. Zieh einfach die Schutzfolie ab und bring die Klebeseite 10 cm über deinen Brauen an. Philipp folgte der Anleitung und blickte in den Spiegel. Man sah fast nichts. Die Pads tarnten sich erfolgreich unter seinem Haaransatz. Also wandte er sich dem dritten Würfel zu. Darin noch 2 Pads, diesmal etwas größer und dicker. Die klebst du dir hinter die Ohren. Darin stecken weitere Sensoren, Batterien und der Chip, der das System mit den Linsen und dem Netzwerk verbindet. Im letzten Würfel fand Philipp schließlich die Linsen selbst, doch sie weigerten sich, mit Philipp Kontakt aufzunehmen. Abermals schloss er das tränende Auge und zog den Zeigefinger zurück und wieder hing die verdammte Linse an seinem Zeigefinger. Müsste er Nolan etwa erklären, dass er nicht am Projekt teilnehmen könnte, weil er zu blöd war, sich Kontaktlinsen einzusetzen? Er wischte die Tränen am Hemdsärmel ab, schielte nach oben und fasste sich ins Auge. Plötzlich schwebte eine blaue Kugel vor seinem Schrank. Willkommen zu deiner ersten Überhaltung. Es war Brunos Stimme, aber etwas war anders. Seine Stimme war noch klarer. Er quäkte nicht länger aus einem Lautsprecher, nein, vielmehr schien ihm Bruno direkt in den Kopf zu flüstern. Philipp sah zum Fenster. Die blaue Kugel folgte und pendelte sich in der rechten Ecke des Fensterrahmens ein. Dort, am äußeren Rand seines Sichtfelds, war ein unscharfer Fleck. Das mussten Kamera und Funkchip sein. Um eine Überhaltungsnachricht, kurz UN, anzuzeigen, brauchst du nur die Kugel zu fokussieren. Sein Herz klopfte. Die Kugel war eine Nachricht? Von Monja? Vielleicht hatte er deswegen keine NN von ihr erhalten, weil sie ihm eine UN, eine Überhaltungsnachricht geschrieben hatte. Philipp starrte auf die Kugel. Sie rollte auf ihn zu, bis sie die Größe eines Squashballs erreichte. Alle Steuerungsbefehle laufen intuitiv. Denk einfach an die Aktion, die du ausführen willst. Ün öffnen, dachte Philipp, aber zugleich dachte er an die Grübchen in Monias Gesicht. Auf der Kugel begann sich ein Profil abzuzeichnen, ein Lächeln. Doch nicht Monias Lächeln, sondern Nolans erwartungsvolles Erfolgsgrinsen und darunter eine Textzeile. Phil, wo bleibt der Zwischenstandsbericht zum Projekt? War heute Morgen fällig. Hast du das vergessen? So, wir machen jetzt nochmal zum Schluss einen weiteren letzten Kapitelsprung. Ihr habt mitbekommen, der Philipp ist in Oxford angekommen und schlittert da wieder in dieses merkwürdige Forschungsprojekt von Spannwerk hinein, obwohl er eigentlich mit diesem Spannwerk erstmal gar nichts zu tun haben wollte. Aber auf diesem Projekt passieren dann zwei Sachen. Zum einen legt er sich mehrmals unter Gehirnstromscanner von Spannwerk als Teil des Projekts. Und dort bekommt er dann auch diese Zauberlinsen, diese Contacts, dieses Augmented Reality Gerät, durch die er dann nicht nur direkt mit seinen Kontakten kommunizieren kann, sondern er sieht überall durch die Linsen bunte Kugeln, bunte Linien im Raum. Wenn er durch Oxford geht, sieht er bunte Kugeln, die ihm erklären, welche Geschichte die jeweiligen Gebäude haben, Informationen, welche Veranstaltungen da stattfinden. Also eine richtige Informationsfülle überfällt ihn visuell. Und trotz dieser Informationsfülle hat er das Gefühl, dass er eigentlich immer weniger weiß, was da los ist, was da gespielt wird. Und noch etwas passiert, nämlich er merkt, dass er sich an gewisse Sachen nicht mehr so richtig erinnern kann. Also immer mehr Erinnerungslücken schleichen sich in seinen Kopf ein. Und so beschließt er, aktiv zu werden und stellt Ermittlungen an, gemeinsam mit Monia, was Spannwerk im Schilde führt. Und da steigen wir jetzt wieder ein bei Kapitel 24. Philipp lief über die Queens Lane Richtung Innenstadt. Mauerwerk umschloss die Straße zu beiden Seiten, kalt und grau. Darüber hingen rote Wolken. Er wünschte, es wäre eine Spur, der er folgen würde. Eine Spur zu den Antworten auf all seine Fragen. Was in seinem Kopf vor sich ging, was Spannwerk vertuschen wollte, wie das alles einen Sinn ergab. Doch die Spuren hatten sich verlaufen. So folgte er Michelle, seiner neuen elektronischen Sekretärin, zu seinem nächsten Termin. Einem Termin zu seinem Philosophietutor. Die Queens mündete in die New College Lane und stieß auf das Sheldonian Theater. Ein weiterer Prunkbau der Universität, ein Kolosseum des Wissens. Hier im Sheldonian würde er am Jahresende seine Philosophenwürde empfangen. So jedenfalls war es geplant gewesen. So sah es das akademische Protokoll seines Kurses vor. Wenn er bis dahin nicht sein Gedächtnis verloren hatte oder gar seinen Verstand. Fast eine Woche lag sein Besuch im Hans-Berger-Center zurück, in Spannwerks neurologischem Forschungszentrum, das sie inzwischen in Oxford eröffnet hatten. 5 quälende Tage, seit ihm Michelle, seine neue elektronische Sekretärin, die Simulation seines Gehirns gezeigt und doch nur noch mehr Fragen aufgeworfen hatte. Seitdem wartete Philipp darauf, dass Michelle oder Monia einen weiteren Anhaltspunkt in den Daten finden würde. Irgendetwas, das sie auf eine Spur brachte. Am liebsten würde er nochmal einen Arzt aufsuchen, doch Michelle und Monia meinten, er müsse jetzt aufpassen, wem er jetzt noch trauen könnte. Es sei besser, wenn sie ihre Kontakte spielen ließen. Bis dahin dürfte er nichts Unüberlegtes tun, keine Alleingänge mehr, Spannwerk nicht weiter aufschrecken, seinen alltäglichen Dingen nachgehen. Und so trottete Philipp weiter Richtung Innenstadt. Über dem weißen Türmchen auf dem Dach des Sheldonian Theaters stand eine rote Wolke. Blutrot. War das noch ein natürliches Rot? Oder war das eine Illusion? War da eine Botschaft in der Wolke? Er kniff die Augen zusammen und zoomte sich näher ran. Die Wolke löste sich in Gedanken auf, in unzählige dunkelrote Kügelchen, die über dem Sheldonian aufstiegen. Hashtag Liquidity Kills Democracy, las er auf einer. Hashtag Net of Nowhere auf einer anderen. Beiträge der öffentlichen Netzdebatte der Oxford Student Union. Nahezu alle Studentenvereinigungen nutzen inzwischen den Echtzeitraum, Spannwerks erweiterte Realität, um sich zu organisieren und packten ihre Botschaften in rote Meinungskapseln, die nun überall im Himmel über Oxford schwebten. Unzählige Diskussionsblasen. Nicht nur Studenten und Fellows, auch gewöhnliche Oxforder, Politiker, staatliche Institutionen, alle mischten sie mit. Selbst Philipp wollte die rote Wolke nicht kommentarlos vorbeiziehen lassen. Hashtag die Gedanken sind frei, dachte er und ließ den Gedanken als rote UN, als Überhaltungsnachricht in den Himmel schweben. Schon zog der Gedanke vorbei an dem weißen Türmchen, näherte sich der roten Wolke, verschwand in ihr und wurde Teil des großen Gedankenschwarms. »Muss das sein?«, fragte Michelle seine neue elektronische Sekretärin. Klar, dass Michelle wieder schimpfte. Nur nicht auffallen, trichterte sie ihm tagtäglich ein. Aber war das nicht das Unauffälligste? Das zu tun, was alle taten? Sich an der Kritik des Systems zu beteiligen, aber eben im Rahmen des Systems, was letztlich das System nur stärkte. »Hier links, sonst kommst du zu spät zu deinem Termin.« Er war spät dran, wenigstens das hatte sich nicht geändert. Er sprintete über die Cat Street. Immer mehr rote Wolken zogen über ihm hinweg. So viele Gedanken, wie viele mochten das sein? »Rund 42 Millionen«, antwortete Michelle, »aber das sind bei weitem nicht alle.« »Es gibt noch mehr?«, fragte Philipp. »Alle Informationen, die du im Echtzeitraum siehst, sind individualisiert. Weißt du doch. Ich entscheide, was du siehst, beziehungsweise der Sekretär oder die Sekretärin der jeweiligen Nutzer auf Grundlage ihrer Präferenzen und Gedanken.« »Jemand anderes sieht in den Wolken also ganz andere Kommentare? Manipulation! Wenn du das so nennen willst? Aber wenn du alles sehen würdest, würde dich das doch heillos überfordern.« »Das heißt, der größte Teil des Echtzeitraums ist für mich unsichtbar?«, fragte Philipp. »Ja, 98% derzeit. Mit dem Wachstum des Echtzeitraums wird der Bruchteil, den du wahrnimmst, natürlich immer kleiner.« »Unheimlich«, dachte Philipp. »Aber mit deinem natürlichen Sinn ist es doch auch nicht anders. Das Lichtspektrum, das deine Sehnerven verarbeiten können, ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Gesamtspektrum. Das gleiche gilt für Gerüche und Schallwellen. Mit dem Unterschied, dass das, was ich im Echtzeitraum wahrnehme, nicht von meinem Gehirn gefiltert wird, sondern von Spannwerk. Aber jetzt hast du doch mich.« Michelle klang ein wenig eingeschnappt. »Mich kontrolliert Spannwerk nicht und ich zeige dir, was immer du willst.« Eine weitere Wolke roter Kugeln zog über Philipp hinweg. Wie rote Augen blickten sie auf ihn hinab. Die glühenden Augen der Datenkrake. Was für ein Wahnsinn. Als ob Spannwerk über das Netzwerk nicht schon genug Daten gefangen hätte, blickte die Krake jetzt auch noch direkt in die Köpfe der Menschen. Doch die Welt schien glücklich mit Kontext. Alle öffneten sie ihren Geist für die schöne neue Linsenwelt. Es war ja kein Monster, es war Spannwerk. Das Unternehmen, auf das man stolz war. Das Unternehmen, dem man vertraute. Nur Philipp hatte jegliches Vertrauen verloren. Er fühlte sich schutzlos, nackt. Wie der Kaiser in seinen Kleidern. Nein, noch schlimmer, denn der Kaiser hatte wenigstens noch seine Haut, unter die keiner schauen konnte. Aber er, Philipp, er war mehr als nackt. Er war vollkommen durchsichtig. Konnte Michelle ihm helfen? Aktuelle Informationen aller Primärkontakte anzeigen, dachte er. Blaue Echtzeitraumblätter wehten durch die Straße. Wenigstens etwas, mit dem er seine Blöße bedecken könnte. Aber war das mehr als ein Feigenblatt? Sekundäre Informationen einblenden, dachte Philipp. Schon poppten bunte Infoblasen in die Existenz und legten sich als Schleier des Wissens um Philipps gläserne Hülle. Doch noch immer sah er die roten Kugeln über sich, die Augen Spannwerks, er brauchte weiteren Sichtschutz, indirekte Verbindungslinien anzeigen. Endlich verschwanden die Augen hinter dem bunten Schleier. »Achtung!«, brüllte Michelle. Noch bevor Philipps Bewusstsein diese Information verarbeiten konnte, hatten sich Prozesse in Philipps Gehirn, deren Existenz er nur erahnte, einen Befehl an seine Beinmuskulatur gesandt. Gerade noch rechtzeitig, um einen Schritt so auf das Kopfsteinpflaster zu setzen, dass sein Kopf nicht auf den Helm des Radfahrers prallte, der aus dem Kugelnebel fuhr. »Das ist zu gefährlich«, entschied Michelle und blendete einige Informationen wieder aus. Die Kugeln zerplatzten und der Wintertag kehrte zurück. Auch die rote Wolke hatte sich gelichtet. In den Himmel stiegen nun die Mauern des Lincoln Colleges. Sein Tutor würde bestimmt schon warten. Philipp trat durch das Tor des Colleges. Im Innenhof war es ruhig. Angenehm ruhig. Hier schien er geschützt von den roten Kugeln. Da erst bemerkte er die blaue Kugel, die ungeduldig auf dem Rasen sprang. Eine UN von Monia. »Philipp, Ich bin im John Radcliffe Hospital. Im Krankenhaus? Ist was passiert? Nein, doch, ich meine, wir haben was entdeckt in deinem Kopf.
Philipps Blick hing im Efeu der College-Mauern. Sein Philosophietutor würde toben, wenn er ihn erneut versetzen würde. Aber gab es jetzt nicht Wichtigeres? Was brachten all die philosophischen Gedankenspiele, wenn er nicht wusste, welches Spiel Spannwerk mit seinen Gedanken trieb? Er riss seinen Blick aus dem Efeu, drehte sich um und rannte aus dem College Richtung Krankenhaus. Kapitel 26. Nicht eine Wolke hing am Himmel und die Reste der Schneedecke verstärkten das schräg einfallende Licht. Es war noch früh am Morgen. Philipp joggte durch sein College. Die ersten Frühlingsboten schoben sich durch den flüchtenden Schnee und verbanden ihre Farbtupfer zu bunten Linien. Krokusse und Schachblumen, wusste Michelle. Philipp musste aufpassen, wo er hintrat. Wie jeden Morgen drehte er seine Runde durch die College-Gärten. Ganz egal, wie widrig die Verhältnisse waren. Die Routine hielt ihm am Laufen. Weitermachen, dem Plan folgen. Er versuchte, das alles einzuordnen, unter einen Hut in seinen Kopf zu bringen. Den Besuch im Krankenhaus, diese neblige Diagnose, dass seine Synapsen manipuliert worden waren, möglicherweise irgendwie, durch eine Technik, die er nicht verstand. TMS, transkranielle Magnetstimulation, hatte die Ärztin erklärt. Eine Technologie, durch die Gehirnareale stimuliert werden können. Keine Erfindung Spannwerks, sondern seit langem ein auch in der Neuropsychologie anerkanntes Verfahren, obwohl man bis heute nicht genau wisse, wie die Stimulation funktioniert. Jedenfalls würden bei einer bestimmten Magnetfeldstärke im Gehirn elektrische Felder erzeugt, durch die dann Axone depolarisiert würden. Wenn die Magnetfelder nur präzise genug eingestellt gewesen wären, könnte das, so die Ärztin, die Daten aus seinem Kopf erklären. Zwar sei ihr eine derart exakte Stimulation einzelner Kerne mittels TMS nicht bekannt, aber möglicherweise habe Spannwerk auch hier Fortschritte erzielt. Die Ärztin hatte tatsächlich Fortschritte gesagt. Das Wort hallte jetzt noch in Philipps Ohren. Er hatte den Glauben an den technologischen Fortschritt längst verloren. Dabei hatten die Neurowissenschaftler von der Universität doch beteuert, dass bei den Tests außer dem EEG kein anderes Gerät mitlaufen würde. Hatten sie ihm auch das verheimlicht? Oder hatte der behandelnde Neurowissenschaftler im Team, bei dem sich Philipp während des Projekts mehrmals unter einen dieser Spannwerksscanner gelegt hatte, hatte er das selbst nicht gewusst? Das war zumindest Monias Meinung, dass da irgendwelche Subroutinen in der Programmierung versteckt gewesen sein könnten, von denen die Wissenschaftler im Oxforder Team selbst nichts ahnten. So war die Idee entstanden, Namik zu kontaktieren. Einen Werker aus dem Berliner Team, dem Philipp vertraute. Nach langen Diskussionen mit Michelle und Monia, ob es klug war, noch jemanden einzuweihen, noch dazu einen Werker. Doch Namik meldete sich ohnehin nicht. Philipp hatte ihm erst eine UN geschickt, dann noch eine und noch eine. Über das Netzwerk sah er, dass Namik wieder in Berlin war und auch im Echtzeitraum aktiv. Aber Namik ignorierte ihn einfach. Als Philipp um die Kurve nahe des nördlichen Gatters bog, stieß sein Blick auf ein großes stählernes Y, eine Skulptur. Moderne Kunst oder eine Verschandelung des Colleges, wie die Gärtner meinten. Philipp jedenfalls gefiel die Skulptur. Aus jedem ihrer Äste sprossen zwei weitere Äste, stets im gleichen Winkel, im gleichen Größenverhältnis. Fraktale. Ein Entscheidungsbaum, dachte Philipp. Wie die Grafiken, die er bei GQU entworfen hatte. In den Nächten vor den Meetings, um den Eindruck zu erwecken, dass er alle Varianten des jeweiligen Projekts bis zu Ende gedacht hatte. Jedes Problem war in seine Einzelteile zerlegbar, die entscheidenden Weichen identifizierbar. Jede Weichenstellung führte in ein alternatives Szenario, das wiederum in Subszenarien mündete, die abermals bewertet werden konnten, mit hübschen Folien und Tabellen voller Zahlen. Mochte das Problem auch noch so komplex sein, alles war unterteilbar, alles war lösbar, mit deutscher Gründlichkeit. Konnte er nicht auch seine derzeitige Situation methodisch angehen? Philipps Gedanken formten sich zu drei verschiedenen Szenarien. Szenario A, der gewissenlose Forscher.
Ein einzelner Neurowissenschaftler im Oxforder Team hatte ihn als Versuchskaninchen für eine unausgereifte Technologie missbraucht, um bei Spannwerk Karriere machen zu können. Und jetzt versuchte dieser Feigling, alles zu vertuschen. Szenario B, die große Spannwerkverschwörung. Ein deutscher Tech-Gigant manipulierte systematisch die Erinnerungen der Menschen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder auch nur um Milliardenumsätze mit seinen Linsen zu scheffeln. Jedenfalls waren er und Monja das Heldenpärchen, das den Skandal aufdecken und die Welt vom Datenmonster befreien würde. Szenario C, Philipp, der Geisteskranke. Ob durch Strahlen oder Wellen oder durch ein Trauma, etwas in seinem Kopf tickte nicht mehr richtig und trieb ihn in den Wahnsinn. Bitte Szenario B, dachte Philipp. Bitte, bitte. Bitte. Vielen Dank.
Ja, ich komme mal wieder zu dir gleich.
Ja, sehr gerne. Dann sitze ich nicht mehr so alleine hier.
Ja. Ich hätte schon lange keine Lesung mehr. Ist auch immer super, wenn andere Leute lesen.
Das stimmt.
Ich finde das total grandios.
Ich finde das auch gut, manchmal nur zuzuhören, aber die Lesungen machen auch Spaß.
Ich finde die total super. Ich mag Lesungen total gerne, auch selber machen. Das macht immer so viel Spaß, dann halt die Reaktionen vom Publikum mitzukriegen. Ich glaube, es haben auch tatsächlich nur die Deutschen oder Deutschstämmigen beim Lapskaus gelacht.
Ach, tatsächlich. Aber nicht Deutschsprachige sind wahrscheinlich auch nicht mehr hier geblieben.
Nee, ich glaube nicht Deutschsprachige nicht, aber Deutschstämmige oder Deutsche waren da, ja. Ich habe ja eben gerade auch gelernt, dass es GQU heißt. In meiner technischen Welt war das irgendwie GQ, ja. Aber die Technogermanismen waren es dann doch.
Ja, also genau das ist die Idee, so ein Was-wäre-wenn-Roman, wenn, oha, jetzt kommen die Bücher eingefahren, ein Was-wäre-wenn-Roman, wenn es tatsächlich nochmal ein deutsches, ein europäisches Unternehmen schaffen würde, zum großen Tech-Player aufzusteigen. Und deswegen ist auch diese ganze Welt dieses Buches eine, in der Deutsch, Englisch als Leitsprache auch im technischen Bereich abgelöst hat, mit allen möglichen Fragen und Geheimnissen, die damit verbunden sind.
Hochleiter und so weiter.
Ja, genau.
Ich finde das total grandios. Also ich kann dieses Buch da auch wirklich empfehlen. Wie gesagt, ich bin jetzt so bei 4/5. Ich gehe davon aus, dass das Ende auch sehr zu empfehlen sein wird. Also so, es kündigt sich ja schon sehr an.
Ja, das Ende ist entweder eines der drei Szenarien oder doch wieder etwas
oder ganz was ganz anderes. Ja.
Wer weiß.
Ja. Bitte Szenario B. Ja. Oder auch nicht. Wie schaut's aus? Wir haben einen Mikroengel. Gibt es Fragen im Publikum? Also was ich vorher nicht verraten habe, wir können jetzt gerne auch zu den Themen in diesem Buch hier noch diskutieren. Wie schaut's aus? Ich sehe relativ viele Menschen mit technischem Hintergrund im Publikum. Ihr glaubt alle nicht daran, dass es ein reiner Science-Fiction-Roman ist, oder? Kann ich mal Hände gerade sehen? Wer glaubt daran, dass das komplett nur ausgedacht ist und nie passieren könnte?
Keiner.
Keine Hand.
Ja, also die Frage, die mir sonst oft gestellt wurde, ist tatsächlich, ist das ein Science-Fiction-Roman oder nicht? Und ich sage dann immer, das ist so in dem Maße ein Science-Fiction-Roman, wie unsere Realität gerade Science-Fiction wird. Also wie KI oder wie auch immer man diese Assistenten definieren möchte, ob es jetzt Intelligenz ist oder nicht, wie diese Technik in unseren Alltag einzieht. Diese Sachen sind alle relativ noch realistisch. Also die Idee war einfach, ein Buch zu schreiben, das an der Technik anknüpft, die wir jetzt kennengelernt haben in den letzten Jahren. Nur gegen Ende des Buches wird es dann ein bisschen mehr Sci-Fi.
Keine Frage aus dem Publikum, eine Frage, ja? Hier vorne.
Es ist ein Buch von einem Neurologen, der heißt Proust and the Squid. die zeigt eigentlich, wie das Gehirn ein Reading Brain ist, seitdem wir seit den Griechen und seit den letzten 100 Jahren lesen lernen. So, wir werden ja auch schon formatiert durch die ganze Gesellschaft. So, in gewisser Weise sind wir schon das gewöhnt, dass wir durch die Gesellschaft geändert werden und dass diese Änderung wieder die Technologie verändert und in ein Hin und Her.
Genau.
So, da bin ich gespannt, wie das in dem Buch auch rauskommt.
Dein Punkt war ja, also neurologische Themen sind in dem Buch drin und ich bin ja, also ich bin weder Computer Scientist noch Neurologe, ich bin Jurist. hab dann natürlich erstmal für diese Themen recherchieren müssen. Also ich habe es mir nicht leicht gemacht, mit dem Buch überhaupt mich in diese fachfremden Gebiete für mich reinzutrauen und habe dann erstmal 4-5 Monate Recherche gemacht. Ich war in Zürich bei Google in dem neuen KI-Zentrum, das sie da jetzt stark erweitert haben, habe dann mit vielen Leuten von Facebook gesprochen, war dann auch nochmal zum neurologischen Thema, nachdem ich da einiges selbst gelesen hatte, nochmal an dem Neurologischen Institut in Oxford, habe da mit den Leuten genau diese Fragen gestellt, wie realistisch ist das alles? Und das, muss ich sagen, ist so der einzige Punkt, wo es dann doch sehr Sci-Fi wird, also wo wir vom jetzigen Stand der Technik noch weit entfernt sind. Also KI, Augmented Reality, das kommt ja alles gerade jetzt. Also ich hatte vor einem Monat diese HoloLens von Microsoft auf. Das war für mich schon so eine Art Echtzeitraum, nur dass es eben nicht nur noch nicht eine Linse ist, sondern noch so ein klobiger Helm, den man sich aufsetzen muss. Also diese Sachen kommen, aber Neurologie, dieser Punkt mit dem Auslesen der Gehirnströme, da sagten mir die Forscher, ja, also das ist auch irgendwie so Zielbild, da mal wirklich einzelne Gehirnströme, einzelnen Gedanken zuzuordnen, aber da ist man auch ganz am Anfang. Also die Funktionsweise des Gehirns auch nur ansatzweise zu verstehen, da tappt man auch im Dunkeln, die Forschung steht wirklich noch am Anfang. Und deswegen war die Idee dann in dem Buch, dass es auch gar nicht der Mensch ist, der diese Prozesse im Gehirn als erstes versteht, sondern seine Schöpfung. Also dass die KI oder die Algorithmen, die dann aus einer großen Menge an Gehirnstromkarten das auswerten, Muster erkennen und das dann einzelnen Gedanken zuordnen können und Funktions- oder Zusammenhänge erkennen, ohne dass der Mensch überhaupt das selbst versteht.
Also wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, zum Glück.
Weitere Fragen?
Du beschreibst ja in deinem Roman eigentlich etwas, was gerade ja sehr typisch ist. Wir vertrauen unsere privatesten, intimsten Details einer Technologie an, im Allgemeinen. Im Prinzip damit Fremden und Konzernen, die wir halt nicht kennen, was damit zu tun hat, dass das Ganze in einem netten Gewand daherkommt, in einer hübschen, sympathischen Verkleidung. Plus noch die Kombination, dass der soziale Druck auch da ist. Ich muss dieses Ding haben, um mithalten zu können, etc. Und einer der Gründe, warum Facebook so gut funktioniert, wie Facebook funktioniert, ist, weil wir alle dort sind. Also das ist ja genau letztlich derselbe Mechanismus. Das wiederum, denke ich, führt ja zu der These, die ja viele auch vertreten, dass Privacy als solches tot ist. Siehst du das auch so und wie wären, falls nicht, deine Gegenstrategien?
Also meine Gegenstrategie oder die Gegenstrategie des Protagonisten im Buch, das ist zwei verschiedene Sachen, aber um mal in der Realität zu bleiben. Datenschutz oder die Verfügbarkeit, der Zugriff auf unsere Intimsphäre hat sich in den letzten Jahren durch die fortschreitende Technologie und auch wie wir die Technologie als Gesellschaft annehmen, wahnsinnig verändert. Also was heutzutage alles in Netzwerke, ins Internet, in die sozialen Medien gestellt wird, das ist schon eine Menge. Deswegen Strategie, also ich sehe die Sachen ja jetzt so ein bisschen aus Seite Sicht des Regulierers, also von der Europäischen Kommission. Und klar, man kann verschiedene Vorschriften erlassen. Ich will jetzt heute Abend gar nicht über die Datenschutzgrundverordnung sprechen, aber das ist natürlich ein Thema Regulierung. Das zweite Thema ist eben auch Media Literacy, also den Leuten zu sagen, es seid auch ihr gefordert, solche Sachen anzunehmen und wie ihr mit der Technik umgeht. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist jetzt, also wie alles hier heute Abend, meine rein persönliche Sicht der Dinge. Vielleicht wird uns später auch mal die Technologie noch weiter helfen können, wieder Herr über unsere eigenen Daten zu werden. Denn Verordnungen und Richtlinien und Gesetzestexte ist wichtig, aber wie es dann in der Praxis umgesetzt wird, also wer liest denn das alles überhaupt noch und verhält sich dann so in der breiten Masse der Bevölkerung? Und eine Idee, die man eben von diesen ganzen Blockchain-Enthusiasten derzeit hört, ist, dass neue Technologien, egal ob es jetzt Blockchain ist oder was anderes, ich will jetzt gar nicht die große Blockchain-Diskussion anfangen, dass aber mit so einer dezentralisierten Technik, also Decentralized Ledger, eine neue Art des Datenumgangs möglich wäre, in der dann wirklich eine neue Art des Internets, in der jeder selbst bestimmen kann, wer wie über seine Daten verfügt. Vielleicht dann auch gepaart mit einem Assistenzprogramm wie der Bruno in meinem Buch, der für einen dann halt den ganzen Datenschutz verwaltet. Ja. Und klar, die andere Schattenseite oder die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass man sich dann als Mensch noch weiter von der Technik abhängig macht.
Das Projekt von Tim Berners-Lee ist ja jetzt gerade auch eines von mehreren, die jetzt aktuell laufen, um Menschen, die sich im Internet befinden, Usern, ne? Das war ja so, zu Tron-Zeiten war ja User noch ein gutes Wort, dass man sagt, okay, dass man Usern wieder die Souveränität über ihre eigenen Daten letztendlich zurückgibt. Also da gibt es ja jetzt aktuell schon mehrere Bestrebungen, da bin ich auch extrem gespannt drauf, was da dann noch kommen wird. Haben wir da noch Fragen? Gab es Fragen aus diesem Internet? Okay. Ich hatte noch ein Zitat, über das ich schon beim Lesen gestolpert bin.
Okay.
Positiv gestolpert tatsächlich. Das hattest du jetzt eben gerade beim Vorlesen auch. Und zwar eines dieser Transparente der UNs. Liquidity kills democracy. Das fand ich ein extrem spannende Aussage, weil wir ja jetzt auch gerade eben in einer Zeit leben, in der Demokratie auf vielen Ebenen in Frage gestellt wird. Also auf der einen Seite durch technische Veränderungen, auf der anderen Seite ja auch durch unseren teilweise sehr freien Umgang mit unseren Rechten, die wir herschenken, mit unseren Daten, die wir herschenken. Demokratie ist eigentlich eine unsere Lebensform, die wir, wie ich glaube, unbewusst, aber doch sehr deutlich auf die Probe stellen. Deswegen fand ich es jetzt gerade ganz schön, dass du das Zitat eben gerade auch in der Lesung gebracht hast. Du hast mich sehr daran erinnert, dass ich, wie gesagt, beim ersten Mal schon so, ja, da ist was dran.
Okay, ja, vielen Dank. Ja, das ist ja kein Zitat von mir, sondern einer dieser vielen Diskussionsblasen, die dort im Himmel über Oxford schweben. Ja, zu dem Thema fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Also zum einen, wie unsere demokratischen Institutionen in den letzten Jahren oder auch künftig schon in Gefahr geraten durch neue Technologien, beziehungsweise wie bestimmte Akteure Technologien verwenden. Also Manipulation der öffentlichen Meinung, wie große soziale Netzwerke etwa selbst oder auch durch den Zugriff von anderen eben im Vorfeld von demokratischen Abstimmungen möglicherweise Dinge beeinflussen können. Cyberangriffe auf demokratische Institutionen, das sind alles Themen, die uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen werden. Daneben gibt es aber noch eine genauso spannende Frage, nämlich wie die Technik unsere Demokratie selbst und diese demokratischen Prozesse verändern könnte und verändern wird. Also die Piratenpartei hat ja schon vor einigen Jahren dieses Liquid Democracy Modell ausprobiert, und auch wenn das sich jetzt nicht alles schon so durchgesetzt hat, aber die Technologie ist da und die geht ja nicht mehr weg. Ganz im Gegenteil, entwickelt sich weiter. Und wenn man in vielen Jahren dann die Möglichkeit hat, beispielsweise ein Normgeber plant irgendwie eine neue Autobahn oder eine Beschränkung, die nur bestimmte Leute betrifft, positiv die Autofahrer oder die Anwohner, und man hat dann eben technologisch die Möglichkeit, eben nur diese Leute zu fragen, weil man eben weiß, wer es ist, ob dann so etwas nicht allgemeine Wahlen zu einem Stück weit in Zukunft obsolet machen würde, oder hat jeder wirklich dann noch das Recht, über alles abzustimmen, auch wenn es ihn nicht tangiert, wenn man wirklich gezielte Abstimmungen machen könnte. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber für mich als Sci-Fi-Autor natürlich auch ein schönes Thema, vielleicht im zweiten Buch, kleiner Wink.
Gibt es jetzt gerade noch? Ja, okay.
Eine Frage, war dir bewusst, dass bei dem Zitat, das Jeans gerade gebracht hat, die Doppeldeutigkeit des Wortes durchaus tragfähig ist? Liquidity ist im Englischen eigentlich verfügbares Vermögen, das rasch zu Geld gemacht werden kann. Ja. Also das ist eine andere Interpretation oder eine andere Bedeutung des gleichen Wortes. Und wenn man das Zitat so liest, heißt das, Kapital zerstört die Demokratie.
Vielen Dank, habe ich tatsächlich nicht gewusst, habe ich noch was ich erzählen kann zu diesem Zitat. Vielen Dank.
Da musst du jetzt erst zu diesem CCC kommen. Und
So ist es, um mein Buch zu verstehen. Ja.
Das ist ja immer das, was einem als Autorin, als Autor ja auch immer passiert. In dem Moment, wo du dieses Werk rausgibst, ja, bist du ja nicht mehr Herr dessen, was Leute darin lesen.
Ja. Das stimmt, aber eigentlich auch schon früher. Also während man in der Geschichte ist, das kennst du ja auch, irgendwann verselbstständigt sich die Geschichte und die Protagonisten machen dann halt, was sie wollen und nicht mehr, wie man sich das vorher so schön beim Plotten am Schreibtisch ausgedacht hat. Ja.
Okay, wie weit bist du abgewichen vom Plan?
Komplett. Also ich hatte die Ursprungsgeschichte, ich hatte einen Plot, aber das hat sich dann alles doch sehr geändert. Und ich hatte natürlich großes Glück, dass dann, als das Buch dann fertig war, dann erst der Facebook-Cambridge-Analytica-Skandal so richtig groß rauskam. Das war tatsächlich Zufall. Ja. Oder vielleicht ist der Skandal ja nur eine große Marketingkampagne meines Verlags für dieses Buch. Wer weiß.
Ich glaube, ich muss da mal nachfragen. Gut. Du sagtest gerade nächstes Buch. Magst du spoilern?
Ha. So richtig spoilern darf ich es nicht. Es könnte sein, dass es um Themen wie Demokratie und Dezentralisierung und wie weit macht sich der Mensch immer noch mehr abhängiger von der Technik, darum gehen würde.
Komplett eigenständig oder aufbauend?
Das hängt jetzt auch noch so ein bisschen vom Erfolg dieses Büchleins ab. Also es kann aber gut sein, dass das Spannwerk weiterhin dieses Universum beherrschen wird. Ja.
Alles klar. Noch einmal ganz großen Applaus für den Anselm.
Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte heute. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich mit dem Chaos Computer Club in Kontakt bin. Ich war vor vielen Jahren, hatte ich Kontakt mit der Konstanze Kurz und hatte die damals auf ein juristisches Panel tief nach Bayern geladen. Und sie kam dann tatsächlich. Und von daher bin ich sehr froh, dass jetzt die Gegeneinladung vom nicht ins allertiefste Österreich auf dem Land, sondern hier in schöne Wien erfolgt ist. War wirklich sehr schön bei euch. Herzlichen Dank.
Immer gerne wieder. Ja, ich darf mich für heute von den Zuschauern im Stream verabschieden. Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter. Wer ein Buch vom Anselm, dieses wunderbare Werk, ich schnapp mir das hier gerade, ne, zernetzt, wer sich dieses Werk hier gerade noch besorgen möchte, es gibt hier einige Exemplare. Du signierst die dann auch.
Gerne.
Genau. Das ist hier gleich alles noch möglich. Unsere Zuschauer im Stream dürfen wir dann morgen um 13 Uhr wieder begrüßen. mit dem Christian Zwerz zum Thema die digitale Endlagerung der Generationen und das Ende der Erziehung. Und danach geht es weiter mit dem kompletten Rundumschlag zur DSGVO, GDPR, Enforcement Odyssey. Wir haben den Max Schrems morgen da. Oh, genau. Und dann gibt es noch viele weitere spannende Dinge, unter anderem den Erich Möchel. Also morgen wird hier ein proppenvoller Tag werden. Auch juristisch gesehen, also total schade, dass du bist ja morgen, glaube ich, nicht mehr da, ne?
Ich muss morgen früh wieder zurück nach Brüssel. Na, schade, hätte ich sehr gerne
verdammt angehört. Ja. Wir haben einen Livestream.
Der Livestream, on the go.
Genau. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauer im Stream. Morgen um 13 Uhr geht's weiter und ja, hier dann jetzt gleich zum Büchersignieren. Dankeschön und schönen Abend.
Danke.